Liebe Freunde, wir sind an einem ganz zentralen Thema, einem Wort Jesu, das uns sein Leiden erschließt. Aus Johannes 10, aus dem großen Hirtenevangelium, der Vers 11. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte, so sagt Jesus, der gute Hirte führt die Schafe, führt sie zum frischen Wasser, führt sie auf rechter Straße. All das würden wir erwarten, weil ja der Psalm 23 den guten Hirten so geschildert hat. Aber es kommt ganz anders. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Was soll denn das? Der gute Hirte. Am Kriegsende, das mein Bruder und ich zusammen mit unseren anderen Geschwistern auf der Alp verbrachten, das hat eine Fülle von Soldaten auch durch das Haus gespült, in dem wir damals lebten. Die deutschen Soldaten auf der Flucht waren sackmüde, wollten bloß geschwind schlafen und was essen. Und einer war ein Schäfer aus Thüringen. Und ich weiß noch, ich war damals beinahe 14 Jahre alt. Mir war Meiningen in Thüringen fremd, das kannte man gerade von der Landkarte. Mir war es fremd, dass deutsche Soldaten fliehen. Mir hatte man es immer beigebracht, dass deutsche Soldaten siegreich nach vorne gehen, nicht? Aber das Allerfremdeste war mir, dass da ein Schäfer ist und ich habe nichts von Schafen gesehen. Denn bis dahin, selbst auf den idyllischsten Kalendern, die Herde und der Schäfer gehören zusammen. Ein Schäfer ohne Herde ist was Unnatürliches. So kam mir es jedenfalls damals vor. Und immer wenn die Bibel vom Hirten redet, redet sie nicht einfach bloß über dessen gute Eigenschaften, sondern es ist ein Beziehungsbegriff. Eigentlich gehört zum Hirten die Herde. Deshalb ist Gott der gute Hirte, der Herr ist mein Hirte. Und deshalb ist es so schlimm, wenn es von Israel heißt, 1. Könige 22, ich sah Israel verschmachtet und verstreut wie Schafe, die keinen Hirten mehr haben. Wenn Gott von seiner Herde weggeht. Und im Psalm 23 ist ja bloß wichtig, dass ich zu der Herde gehören darf. Gott ist Hirte und hat eine Herde, aber ob er auch mein Hirte ist, ob ich mich zu denen zählen darf, für die er sich einsetzt. Der gute Hirte. Sehen Sie es einfach vor sich, ob Sie nun ein Bild von einem schönen schwäbischen Alpkalender nehmen, so am Fuß der Schwäbischen Alb eine Herde und der Hirte. Herde und Hirte, Herde und Schäfer gehören zusammen. Aber nun wird hier durch Jesus eine bedrohte Herde geschildert. Wenn Sie den Zusammenhang lesen, dann heißt es, der Mietling, gleich nachdem der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, der Mietling, der bezahlte Knecht aber, der kein richtiger Hirte ist, weil ihm die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf fällt über die Schafe her und zerstreut sie. Die bedrohte Herde. Der Herr Jesus hat auch sonst vom Wolf geredet. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Matthäus 10. Oder die falschen Propheten sind wie Wölfe im Schafspelz. Bergpredigt. Passt auf. Traut nicht jedem. Schaut nicht ihn an nach seinem Fell. es könnte im Schafspelz ein reißender Wolf stecken. Apostel Paulus, als sich von den Ältesten der Gemeinde von Ephesus verabschiedet, sagt er, habt Acht auf die ganze Herde, unter die euch der Herr gesetzt hat als Hirten, denn das weiß ich, nach meinem Weggehen werden kommen reißende Wölfe, die die Herde nicht verschonen werden. Das hat Apostel Paulus von Jesus übernommen. Paulus hat ja viel mehr von Jesus gewusst, wenn wir mal drauf achten. Jesus Worte, Jesus Begegnung von der Sanftmut Jesu, wenn er 1. Korinther 13 spricht, von der Liebe ohne Gleichen, spricht er von Jesus. Er trägt alles, er duldet alles. Die ganze Passionsgeschichte ist zusammengefasst in dies eine Sätzlein. Die Liebe duldet alles, er trägt alles. Er, der die Liebe in Person ist. Aber nochmal, von Jesus ist das hereingekommen, dass er uns gewarnt hat. Ihr seid eine bedrohte Herde. Denkt nicht immer bloß, da ist ja ein Hirte, der führt mich zum frischen Wasser. Das stimmt alles. Aber ihr seid bedroht und nicht bloß vom finstern Tal, sondern von Wölfen, die danach gieren mit lechzender Zunge, dass sie euch zerreißen. Vielleicht ist dem Apostel Petrus, als der Herr Jesus das sagte, doch ein bisschen arg vorgekommen, nicht? So wie heute manchen Christenmenschen, die sagen, ah, das ist ein sehr düsteres Bild, man muss doch nicht den Christen gleich immer Angst machen. Aber der Petrus hat es erlebt und hat dann seiner Gemeinde gesagt, 1. Petrus 5, ihr Lieben, der Teufel geht umher, jetzt hat er gar nicht mehr bloß gesagt wie ein Wolf, sondern wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Leute, ihr seid bedroht. Der Jesus hat es einst dem Petrus auf den Kopf zugesagt, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Gerade weil du Pfundskerle bist, der Satan, der möchte nicht Spreu haben, möchte den Weizen haben. Und der Wolf will die Schafe haben. Wir dürfen gar nie meinen, das sei ein veraltetes Weltbild, dass es den Satan gibt. Solange wir getrost das Vater unser beten und nichts dabei finden, sollten wir uns klar machen, dass wir mit den Worten Jesu beten, erlöse uns vom Bösen. Und da ist nicht das Böse gemeint, dass man einen schlechten Tag hat, sondern der Böse, der Teufel, der Arge. Martin Luther hat das wohl begriffen. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde, wenn die Wölfe hereinbrechen und die Schafe zerreißen wollen, dann ist der gute Hirte nicht ein Mietling, der wegläuft, ein bloß gedungener Knecht, sondern er stellt sich dem Kampf. Wir müssen bis heute rechnen, dass diese satanische Gegenmacht gibt. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, wenn der böse Geist ausgefahren ist, wenn ein Mensch sagen kann, ich habe mein Leben dem Herrn Jesus übergeben, dann geht der böse Geist hin und sucht andere sieben Geister, die schlimmer sind als er, und kommt und findet das Haus gekehrt, geschmückt, um neu einzuziehen. Wir sind umkämpft, wenn wir uns einmal für Jesus entschieden haben, werden wir bloß für den Satan erst recht interessant. Der gibt nicht so schnell auf. Am letzten Sonntag in der altpietistischen Stunde in Ulm in der Heimstraße hat ein Bruder gesagt, Geschwister, denkt dran, der Teufel hat 6000 Jahre Erfahrung, wie er mit Menschen fertig wird. Wenn einer nicht Fundamentalist sein will und nicht glaubt, dass die Erde bloß 6000 Jahre alt ist, sondern dass sie schon Millionen Jahre alt ist, der kann damit rechnen, dass der Teufel schon Millionen Jahre Erfahrung hat. Nicht? Seit dem Neandertaler, nicht? Von mir aus. Und wir meinen, wir seien zu 99% sicher. Ja, der eine Prozent macht nichts aus. Hat doch der Teufel mit seiner Erfahrung, der findet genau die Stelle mit dem einen Prozent. Unsere ungeschützte Stelle. wo ich meine, ha, das bisschen Geldgier, das ist jetzt beinahe überwunden. Bums, da kommt er. Der Wolf, der die Herde nicht verschonen wird. Bedrohte Herde. Der Fürst dieser Welt, Martin Luther hat es aufgenommen von 2. Korinther 4, dass der Gott dieser Welt der Satan ist. Aber nun wissen wir vom Herrn Jesus, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstört, dass er nicht einfach bloß die Herde schutzlos den Wölfen und dem reißenden Löwen überlässt. Es wäre schlimm, gell? Es gab gar keine großen Zeugen Gottes, die nicht versucht wurden. Der Mose, der von Gott berufen war, das Volk Israel aus der Gefangenschaft herauszuführen, der versagt. Dort in der Gluthitze der Wüste, nimm deinen Stab und berühre den Fels. Und da schlägt er an den Felsen. Dreck, was wird der Felsen Wasser geben. Psalmen heißt es, entfuhren ihm unbedachte Worte. Der David, der Erwählte Gottes, von dem dies Bild vom Hirten in der Bibel so besonders wichtig gemacht wurde, der Herr ist mein Hirte, stolpert in einer Ehebruchsgeschichte, Mordgeschichte. Der Petrus, auf den der Herr Jesus seine Gemeinde bauen will, du Fels, stolpert an dieser Geschichte, als die Frau und der Soldat sagt, du warst doch mit Jesus. Das Schönste, was man eigentlich hätte sagen können über uns, über den Petrus. Der Fürst dieser Welt hat viele Möglichkeiten, aber Jesus ist als der gute Hirte gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. In dem neuesten Heft unserer Zeitschrift Lebendige Gemeinde hat ein junger Tübinger Theologe einen Artikel geschrieben über das Wirken Gottes in der Geschichte. Und er schreibt, Gott bestimmt die Geschichte, aber das Volk Israels, Gottes Volk, kann selber durch Gehorsam bestimmen, ob Gott segnend eingreift oder ob er im Gericht eingreifen muss. Und Israel kann auch das Gericht wieder aufheben, wenn es Buße tut. Ihr habt zuerst über den Satz weggelesen und dann ist mir die Frage gekommen, in einer stillen Nachtstunde, wann hat eigentlich das Volk Israel Buße getan? Lesen Sie mal. Samuelbücher, Königbücher. Der Daniel hat Buße getan fürs Volk, der Jeremia. Aber Israel hat eigentlich nie Buße getan. Selbst der König Hiskia sagt nicht, Herr, wir haben gefehlt, sondern Herr, um deines Namens willen, lass uns nicht untergehen, lass die Feinde nicht sagen. Buße muss was ungeheuer Schwieriges sein. Dass man sagt, oh liebe Zeit, lieber Gott, ich bin so schwach, wenn du mich nicht hältst, gehe ich unter. Die Erkenntnis unserer Schwäche, das muss uns ganz, ganz schwer fallen. Aber der gute Hirte tritt für seine bedrohte Herde ein. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und jetzt lassen Sie mich an dem ein bisschen weitermachen. Er lässt sein Leben für die Schafe. In einer unserer württembergischen kirchlichen Schulen ist ein Lehrer, Pfarrer. Er ist in der SMD groß geworden. Wir waren sehr stolz auf ihn, dass wir einen so klugen jungen Mann haben, fromm. In den kritischen Jahren der Studentenrebellion ist er gestanden wie ein Fels in der Brandung. Und neulich kommt ein Kollege aus dem Oberkirchenrat von mir und sagt, du, ich bin neben dem gesessen im Gottesdienst. Und wir haben da Passionslieder gesungen, da ist die Hälfte dieser Lieder ganz dick mit Rotstift durchgestrichen. Und da sind wir der Sache nachgegangen. Überall, wo gestanden ist, ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, Herr Jesus, ich habe dies verschuldet, was du erduldet, durchgestrichen. Und es kommt raus, dass ein einst ganz frommer junger Mann plötzlich irre wurde an dem, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist. Ich kann's nicht mehr hören, hat er uns im Gespräch gesagt. Das ist doch eine Sündenbock-Theorie. Als ob Gott nach Sühne giert. Als ob Gott so empfindlich ist, dass sein Recht irgendwo wiederhergestellt werden muss. Ich kann's nicht mehr hören, das ist nicht der Gott der Liebe, den ich schätze. Nun sind wir ja geneigt, dass wir dann aufbrausend sagen, also erschütternd, was ein junger Mann, der mal im Glaubensstand so abfällt und nicht mehr glauben kann. Der Apostel Paulus sagt, der normale Mensch versteht's nicht. Die geheimnisvolle Weisheit Gottes im gekreuzigten Jesus kann der normale Mensch gar nicht verstehen. Ist nicht böse, ist nicht dumm. Dass da einer stirbt und dass da etwas für die Menschheit getan werden soll? Wie soll denn das gehen? Ist auch für den Adolf Hitler gestorben. Viele Fragen, die es da zu Recht gibt. Für den Ceausescu gestorben. Oder bloß, wenn er glaubt. Oder gilt es automatisch für alle? Es sind viele Fragen, an denen unsere frommen Väter und Mütter herumgedacht haben. Ich bin drauf gestoßen bei Philipp Matthäus Hahn. Als er einen Besuch gemacht hatte, dieser geniale Erfinder von Uhren, Weltmaschinen, wenn es nicht bei der Ausstellung war, müssen Sie unbedingt hinein, ganz toll. Und wie er auch mit sich ringt, ob diese Zeit, die über Maschinen zubringt, nicht vertane Zeit ist, aber er hat bei dieser Arbeit an seinen Uhren, Maschinen Präzision gelernt, auch im Hören auf die Bibel. Und er hat seinen alten Schwiegervater in München besucht, den Flattich, hat ihn schwer krank angetroffen, dass er immer gesagt hat, da habe ich da jetzt schon, bis er endlich wieder einen Gedanken gefasst hat. Und als er von München wieder nach Kornwestheim zurückging, der Philipp Matthäus Hahn, hat ihn, so schreibt er es in seinen Tagebüchern, der Gedanke bewegt, ob wir nicht, wenn wir vom Tod Jesus sprechen, Gott ganz falsch darstellen. Dass Kinder einen falschen Eindruck davon bekommen, als ob Gott ein Tyrann wäre, der nach Rache dürstet, nach Wiederherstellung seines Rechtes. Und dass er deshalb Jesus sterben lassen muss, damit die Rechnung wieder ausgeglichen ist. Stattdessen sollten wir doch Jesus, sollten wir Gott bezeugen, als den ewig liebenden Gott. Sehen Sie, es hat sogar schon den frommen Philipp Matthäus Hahn umgetrieben, wie wir recht davon reden können. Ich habe dann, es hat mich auch umgetrieben, wieder meine Bücher von Karl Heim herausgeholt. Und dieser große Tübinger Professor Dogmatik, der 1952, 53 in hohem Alter gestorben ist, hat gesagt, wir verstehen das Leiden Jesu nur recht, wenn wir sehen, Jesus ließ sich in die große Entscheidungsschlacht mit dem Teufel hineinführen. Er ist in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und der Teufel hat gesagt, lass nur kommen, mit dem werde ich auch noch fertig. Lieber Gott, bei dir bleibt nicht einer mehr übrig. Ich krieg sie alle rum, von dem Adam und der Eva angefangen. Guckt doch ihr Leben an. Wir sind jedem Leben, lieber Gott, die Kerben finden, die es deutlich machen, dass sie mir gehören, nicht dir. Das ist eigentlich der teuflische Anspruch, der widergöttliche Anspruch. Ich bin der Gott dieser Welt. Mir gehören sie, nicht dir. Und jetzt kommt Jesus in die Welt, dass er die Werke des Teufels zerstört, dass er einer Stelle klar macht, an mir beißt du die Zähne aus. Und Jesus geht, bevor er nur ein Wunder tut, Matthäus 4 wird es beschrieben, in die Versuchung mit dem Teufel hinein. Die Machtversuchung, ich will dir alles geben, Herr Jesus, die ganze Erde. Es gibt keine Kriege mehr, keinen Hunger, keine Ungerechtigkeit. Bitte, wenn du bloß vor mir niederfällst, dann kannst du die ganze Welt haben, kriegst du sie. Dann bist du der Fürst der Welt. Jesus, sei doch der große Zampano und spring von des Tempels Zinne. Die Leute werden begeistert sein für dich. Wird's Glauben keine Schwierigkeit mehr sein. Auf. Mach doch die Steine, die Felsblöcke in der Wüste zu Brot. Und Jesus, überwinde den Teufel jeweils mit einem Sätzlein aus der Bibel. Die beste Hilfe ist immer noch die Bibel und das Gebet, dass der böse Feind keine Macht an mir findet. Da wich der Teufel von ihm eine Zeit lang. War der erste Anlauf. Und dann kommt jene Stunde, wo Jesus sagt, wie ist mir so bange. Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Es kommt der Fürst dieser Welt, aber er wird keine Macht an mir haben. So geht Jesus in das Ringen hinein. In die schlimmste Entehrung. Die Angst der Gottesferne, dass er Blut schwitzt. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Blut geschwitzt haben. Ich habe schon manchmal in großer Angst geschwitzt, in Prüfungsängsten, am allerschlimmsten beim Führerschein damals. Aber Blut habe ich nie geschwitzt. Ja, Jesus hat Blut geschwitzt. Mich dürstet. Jetzt kommt alles drauf an, dass das Gebet Jesu erhört wird. Dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Dass nicht mit einem Wort ich dich schände, dass ein Fluch über meine Lippen kommt. Herr Gott, warum muss das sein? Nein, das letzte Wort ist, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das tut Jesus, diesen Kampf, diese Entscheidungsschlacht mit dem Satan, als drauf ankommt, bleibt er der Fürst dieser Welt, dem alle gehören und wir auch. Oder gibt's einen Stärkeren, an dem sich der Fürst dieser Welt die Zähne ausbeißt? Jesus bleibt der Stärkere und macht deutlich, ich bin's nicht bloß für mich allein. Sondern noch im Sterben, sagt er dem Übeltäter, dessen Leben verpfuscht war, du wirst mit mir im Paradies sein. Der Herr Jesus leidet, wie er hier sagt, als der gute Hirte, für die Herde, nicht für sich. Nicht bloß eine Entscheidungsschlacht, wo es um die Ehre Gottes geht, ob Gott recht hat, sondern wir sind immer mit dabei in diesem einen herrlichen Wort. Ich bin der gute Hirte. Denken Sie an das, was ich zu Beginn sagte. Zum Hirten gehört immer die Herde. Wenn der Herr Jesus die Macht des Satans überwindet, denkt dran Sie, denkt dran mich, an seine Herde. Weil er stärker ist als der Satan, kann er auch sagen, wenn er auftaucht und uns bedroht, kann der gute Hirte sagen, du haust ab. Und er zieht seinen Schwanz ein und muss gehen. Weil er weiß, da ist der Stärkere. Jetzt könnten wir hier beinahe schon einen Punkt machen, aber lassen Sie mich noch weitermachen. Das Wort vom guten Hirten wird im Neuen Testament ja noch mehr aufgenommen. Hebräer 13, Schluss des Hebräerbriefs. Der Gott aber des Friedens, der von den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe. Der mache euch fertig zu allem guten Werk zu tun, seinen Willen, und schaffe in euch, was vor ihm gefällig ist. Gott hat diesen guten Hirten von den Toten herausgeholt. Den, der stärker ist als der Satan, mit dem der Teufel nicht fertig werden durfte. Gott hat uns, dass wir es ganz genau wissen, diesen Hirten zurückgegeben. Mit diesem einen Wort aus dem Hebräerbrief, er hat ihn heraufgeführt von den Toten. wird ein doppeltes Bild aus dem Alten Testament aufgenommen. Wenn wir die Bibel kennen würden wie rechte Juden, Wort für Wort auswendig, wird es bei uns dauernd klingeln. Jesaja 63. Wo ist der Hirte der Herde, den du aus dem Wasser gezogen hast? In einer Handschrift heißt Ektesges, aus der Erde herausgezogen hast. Lieber Gott, du hast doch einst den Mose aus seinem Körblein geholt. Du hast ihn doch hergeholt von der Wüste am Horeb und hast ihn eingesetzt zum Hirten, zum großen Hirten der Herde, damit Israel in die Freiheit kommen konnte. Und beim David, Gott hat ihn zum Hirten eingesetzt, damals als Israel zerstreut war nach dem Tod Sauls. Ach, was war das für eine Totenklage, als die Philister gesiegt hatten über den ersten König Israels und Israel zerstreut war. Und Gott setzt den David, der von zu Hause aus ein Schäfer war, ein zum Hirten, dass er das Volk Israel weiden soll. Das heißt nachher in Hesekiel 37, ich will ihn einigen Hirten erwecken, meinen Knecht David. Das ist das Wort von der Auferweckung, das gleiche Wort. Im Hebräischen das Kum. Wenn Jesus sagt zu dem Töchterlein des Jairus, Talita, Kumi, komm, steh auf, ein Machtwort. So will ich, sagt Gott, Hesekiel 37, einen Hirten, komm, erwecken, wo keine Hoffnung mehr ist, dass ihr einen haben sollt gegen den bösen Feind. Deshalb bleibt's dabei. Er weidet mich auf grüner Aue. Er führet mich zum frischen Wasser. Dieser gute Hirte, den Gott eingesetzt hat. Jesus lebt, ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden. Keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Freuden. Der Hirte wacht über mir. Und es steht fest, dass er stärker ist als alle Versuchungen des Satans. Wir nicht. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir um sehr viele schwache Stellen, wo es uns immer wieder misslingt, die Versuchung zu überwinden. Misslingt. Und eigentlich müssten wir dann verzagen und sagen, dann bin ich verstoßen, dann kriege ich es nicht hin, dann kann Gott mich nicht annehmen. Doch der gute Hirte sorgt für seine Herde, er leidet für die Schafe, er kennt die Schwachen. Es wird ja oft gesagt, ein rechter Hirte kennt seine Schäflein an den schwachen Stellen, dass das eine ein zerbissenes Ohr hat und das andere lahmt, das dritte nicht recht trinkt bei seiner Mutter. Der gute Hirte kennt seine Schafe an den Schwächen. Aber er ist vom Satan nicht überwunden worden und er will es nicht zulassen, dass die, die zu seiner Herde gehören, vom Satan überwunden werden, sondern dass, selbst wenn noch so viel Dreckiges in unserem Leben ist, er über uns sagen wird, wie bei dem Schächer, komm, du wirst mit mir im Paradies sein. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, weil das passiert ist, können sie drauf vertrauen, er setzt sich ein für uns. Es ist im Tod ernst mit seiner Fürsorge für uns Schwache. Lassen Sie uns beten. Du guter Hirte vom Vater, berufen, die Werke des Teufels zu zerstören. Wir danken dir, dass du schon so oft uns auf der rechten Straße geführt hast und erquickt hast. Und wir danken dir auch, dass wir das jetzt mitnehmen können in dieser Passionswoche. Dass du der gute Hirte sein und bleiben willst und dass du es bewährt hast, auch gegen alle Anfechtungen des Teufels, dass du dich nicht herumkriegen lässt, dass du stärker bist. Und dass du auch dann, wenn die Versuchungen kommen, für deine Herde sorgen willst. Herr, wir brauchen's, wir bitten dich von ganzem Herzen darum. Gib uns nicht auf, dass der böse Feind keine Macht an uns finde. Amen.